Guten Morgen, ich hoffe sehr, dass wir etwas von der Schönheit Jesu heute Morgen sehen in diesem Gottesdienst. Also ich sehe schon ganz viel Schönheit von Jesus hier. Thema ist bekannt, steht dran, steht auf den Flyern, Leben für meine Freunde. Ich möchte mal mit dem Titel beginnen, ihr seid meine Freunde. Was versteht ihr unter Freundschaft? Wer ist für euch ein Freund? Überlegt mal einen Augenblick, was bedeutet das? Wen würdet ihr wann als Freund bezeichnen? Was muss er oder sie haben, sein? Ehrlichkeit zum Beispiel. Denkt da mal drüber nach. Ich habe auch so ein paar Definitionen. Zum Beispiel kann ich sagen, ein Freund ist eine Person, mit der man eine gegenseitige, vertrauensvolle Beziehung hat. Per Definition ist ein Freund jemand, den man schätzt um seiner selbst willen und nicht aus Kalkül, weil man zum Beispiel nicht über den besser an irgendwelche günstigen Artikel rankommt, keine Ahnung, was sonst noch alles mögliche ist, Karriere machen kann. Ein Freund ist ein Mensch, dem man erlaubt, dass er sich ausspricht, auch wenn er zum 10. Mal das Gleiche sagt und sich ständig wiederholt. Man hört auch beim 11. Mal noch zu. Man bietet ihm ein Bett an, wenn er es braucht. Man hilft ihm auch anderweitig ohne Vorleistung. Der kann mitten in der Nacht kommen. Und ein Freund ist auch jemand, der die jeweiligen Grenzen respektiert. Der nicht über eine bestimmte Nähe, die man vielleicht gerade gar nicht verträgt, hinweggeht und näher kommt, als man das braucht. Der dieses Gespür hat. Nähe und Distanz, Ehrlichkeit und Vertrauen. Vieles von dem werdet ihr bestimmt bestätigen. Ich habe gedacht, man könnte das zusammenfassen. Freundschaft braucht drei Dinge. Es gibt ja eine alte Werbung, drei Dinge braucht der Mann, aber Freundschaft braucht drei Dinge. Das erste ist die Nähe, das zweite ist die Interaktion, also das gemeinsame Handeln, und das dritte ist der Raum, den man sich gibt und lässt. Also, von beiden Seiten muss Freundschaft als solche empfunden werden, damit man sich einander nahe kommt. Manch einer von euch wollte eine Freundschaft mit einer jungen Frau oder einem jungen Mann oder auch einer älteren oder jüngeren Frau und die wurde nicht erwidert. Das ist eine ganz schlimme Situation, oder? Wenn man Tag und Nacht an die eine, den einen denkt und der macht das aber nicht. Also Nähe von beiden Seiten als solche empfunden. Und beide müssen dann sein, etwas für diese Nähe, für diese Freundschaft zu investieren, Zeit, Interaktion miteinander zu verbringen. Und dann braucht jede Freundschaft auch die Zeit und die Pflege, in Freiheit gelebt zu werden. In Freiheit gelebt zu werden. Nähe, Interaktion und Raum. Und darauf will ich gleich zurückkommen. Sicher ist jedenfalls, Euripides hat das mal so gesagt, alle Menschen brauchen Freunde, denn ein loyaler Freund ist so viel wert wie 10.000 Verwandte. Habe ich doch lieber einen loyalen Freund als 10.000 Verwandte. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus. Wo kommt das her? Es gibt eine Bibelstelle, Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das sagt Jesus zu euch. Ihr seid meine Freunde. Euch habe ich alles anvertraut. Ihr dürft mir ganz nahe kommen. Und das ist der Ausgangspunkt für das Thema, was ich mit euch ein wenig näher betrachten möchte heute Morgen. Darum wollen wir diese Aktion starten. Leben für meine Freunde, 42 Tage gemeinsam verbringen. Jesus bietet uns allen mit seiner Freundschaft diese drei überlebenswichtigen Dinge an: Nähe, Interaktion und Raum. Lassen wir das einmal konkret werden anhand einer Geschichte, die mich vor ein paar Wochen nochmal neu erreicht und sehr getroffen hat. Ihr kennt diese Geschichte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8. Ich lese die Verse ab, Vers 1. Es heißt hier, bei der Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist: Jesus ging zum Ölberg zurück, doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt. Er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten diese Frau in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz des Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Denken wir einmal über den Begriff Nähe nach. Diese Geschichte hat mich sehr getroffen, ist mir sehr nahe gekommen. Und bestimmt gibt es heute Morgen kaum jemanden, der diese Geschichte nicht kennt, mit dieser Ehebrecherin, nicht wahr? Bekannte Geschichte aus dem Johannesevangelium. Und viele finden es dann ganz super, wie das hier gelaufen ist, dass Jesus mal sich eben wieder nicht hat über den Tisch ziehen lassen, dass er diesen Leuten, die ihn ständig irgendwie auf den Leim kriegen wollten, die ihn von hinten betuppen wollten, aufs Kreuz legen wollten, dass er denen mal wieder so richtig eingeschenkt hat. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, haben den Kürzeren gezogen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, wie wir die Geschichte betrachten könnten. Die andere ist, wer von euch hat sich mal diese Geschichte aus der Perspektive der Frau erfühlt? Wer hat sich mal in die Frau, die jetzt in der Mitte ist, vielleicht kniet sie schon, vielleicht ist sie ganz zusammengekauert auf diesem Boden, in diesem ehrfurchtsgebietenden Tempel, mit diesen wichtigen, schweren Persönlichkeiten, die für Recht, Gesetz und Glauben stehen, die auf sie herabschauen, die sie da rangezerrt haben, schon früh am Morgen. Und an diesen ganzen Gaffern, die jetzt alle kommen, weil sie denken, oh, da passiert was, oh, und Jesus ist auch da. Und was haben wir denn da in der Mitte? Habt ihr euch schon mal in die Person dieser Frau versetzt? Wenn wir hier heute Morgen, so wie wir hier alle sitzen, eines vermeiden, um jeden Preis, dann ist es das, dass uns jemand in unser Innerstes schaut. Dass Dinge, die uns ganz persönlich betreffen, mit denen wir nicht hausieren gehen, die wir vielleicht noch nicht mal unserem Freund sagen würden, möglicherweise noch nicht mal dem Ehepartner, dass jemand uns mit diesen Dingen hier auf die Bühne vorhin hinstellt und uns die Hosen buchstäblich runterlässt. Wir in der Unterhose nackt dastehen und alle Leute können sehen, was sonst keiner weiß. Ich will nicht darüber nachdenken mit euch und das bewerten, ob das gut oder schlecht ist, dass wir versuchen, dass uns keiner sozusagen in die Karten guckt. Bis zum gewissen Grad ist das überlebensnotwendig. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was das kostet, so zu leben. Für viele von euch ist es eine totale Herausforderung, schon hier auf die Bühne zu kommen und etwas zu sagen, ja? Es gibt Leute, die sagen, nee, ich lasse mich nicht taufen oder ich lasse mich nicht aufnehmen, weil da muss ich ja was sagen von vorne. Warum? Ihr habt Angst, euch zu outen, vor Leuten zu entblößen. Wer sich hier hochstellt und etwas von sich gibt, der setzt sich ja aus, der macht sich ja angreifbar. Den kann man beurteilen und vielleicht sogar verurteilen. Vielleicht wisst ihr nicht mehr, was ihr sagen sollt, aber das ist doch vergleichsweise eine harmlose Situation mit dem, dass ich jetzt, wen nehmen wir denn jetzt mal schnell, hier auf die Bühne zerre und was aus der Seelsorge preisgebe, was ihr nur mir anvertraut habt. Na, wer hat Lust? Bitte. Furchtbare Gedanke. Versetzen wir uns in die Situation dieser Frau. Alle gucken auf sie. Ist es euch schon mal passiert, dass ihr in der Schule vom Lehrer nach vorne an die Tafel gerufen worden seid und er hat genau gewusst, jetzt blamiert er euch aber bis auf die Knochen, weil ihr habt keine Ahnung. Ich kenne das. Und das ist keine schöne Erinnerung. Oder wer von euch ist schon mal in seinem Arbeitsplatz vor versammelter Mannschaft von eurem Chef in den Senkel gestellt worden? Na, Frau sowieso, haben Sie sich mal wieder richtig blöd angestellt? Grauenhaft. Das ist aber schon schlimm genug. Aber das, was wir hier erleben, diese Menschen, die sich jetzt um diese Frau drängen, kommen ihr alle viel zu nahe. Ihr Innerstes wird entblößt und genau da hinein treten die alle. Die einen, weil sie nur als Mittel zum Zweck gebrauchen. Und da sehen wir bei dieser Geschichte, ist das wieder mal eine Geschichte, wie Männer mit Frauen umgehen. Aber das nur am Rande. Und sie weiß genau, das ist jetzt nicht nur einfach so, da wird er die Hose runtergelassen, es geht um Leben oder Tod. Und die anderen, das sind Gaffer. Das ist immer interessant, ja, wenn solche Geschichten mit Sexualität zu tun haben. Da sind wir alle ganz schnell dabei. Und die Frau, ich glaube nicht mehr, dass sie steht. Ich glaube, die ist zusammengesunken. Nur einer vermittelt ihr wirkliche Nähe. Jesus. Die Frage der Pharisäer war, was sagst du, Jesus? Schau sie dir an, was sagst du? Was sagt die Frau? Was wird Jesus wohl sagen jetzt? Es ist doch völlig egal, warum die in diese Lebenssituation gekommen ist, wie das passiert ist. Welche Motivation, welche Lebensumstände, ist doch völlig egal, das ging nicht. Überlegt euch bitte mal die gesellschaftliche Position einer Frau im damaligen Orient. Das dürfen wir nicht mit heute vergleichen, wo wir ganz andere Freiheiten haben, die wir ja auch missbrauchen können. Da gab es keine Freiheiten. Sie weiß genau, dass sie schuldig ist. Die anderen wissen das auch. Der grauenhafte Tod durch Steinbrocken vor ihr. Ich frage mich, ist uns bewusst, denkt mal so an Leute, die ihr kennt, wie viele von denen, die um uns herum leben, deren Leben nach außen hin vielleicht gar nicht so schlecht aussieht, innerlich an einem solchen Punkt sind, dass sie in eine Sackgasse gelaufen sind. Jetzt stehen sie am Ende eines Weges und es wird langsam dunkel. Diese Geschichte von Dürrenmatt, die trifft das haargenau auf den Punkt. Der Zug, der immer schneller in ein immer tieferes Dunkel fährt und es ist keine Führungskraft, die das verhindern könnte. Und du kannst nicht mehr abspringen, weil der Zug schon so schnell ist. So kommt sich diese Frau jetzt vor. Haben wir eine Ahnung, wie viele Menschen um uns rum, bei denen es vielleicht wirklich nicht ganz schlecht aussieht, genauso in diesem Zug sitzen? Genauso an einer Sackgasse enden wie diese Frau jetzt und alle gucken sie, weil sie jetzt wissen, jetzt ist es zu spät. Wer von diesen Leuten verschwendet auch nur einen Gedanken, dass da einer da ist, der ihr Nähe gibt, der sie nicht bedrängt, der sie nicht beschuldigt, der sie nicht vorführt, sondern der ihr sagt, ich bin das Licht und ich kann dir da raushelfen. Ich kann den Zug anhalten, ich kann dir beim Absprung helfen. Die Frage mal an euch, die ihr hier seid. Könnte doch sein, dass es in deinem Leben auch so ist. Dass die ganze Frömmigkeit, die Hauskreisbesuche, das Besuchen des Gottesdienstes dir nicht dabei die Verhinderung gegeben hat, dass auch bei dir das Licht langsam ausgeht. Nee, Jesus bietet sie an. Er überbrückt die Distanz und zeigt nicht mit dem Finger, sondern er bleibt da und geht nicht weg. Und jetzt kommt es zu dieser Interaktion, von der ich vorhin gesprochen habe. Neben der Nähe kommt Interaktion dazu. Ich lese den Text ab Vers 6 weiter. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete Jesus sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, schmeißt mal, ihr dürft, der werfe den ersten Stein. Liegen genug rum, bitte. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind Sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, antwortete sie. Es ist so viel gerätselt worden, was da geschrieben und in theologischen Debatten diskutiert worden, was da passiert ist. Machen wir jetzt nicht. Was hat Jesus da hingeschrieben? Völlig uninteressant. Fakt für mich, als ich diese Geschichte jetzt lese und auf mich wirken lasse, ist, Jesus macht eine Kunstpause. Und zwar ist es die Kunst, den Leuten ins Herz zu sehen. Es sind viel zu viele Worte, auch in unseren Gottesdiensten und auch sonst in Gesprächen. Meine Frau und ich haben so ein Wort, das wir teilen. Wir sagen, lass uns gemeinsam über interessante Dinge schweigen. Schweigen kann sehr laut sein und Jesus schweigt. Und ich stelle mir das jetzt folgendermaßen vor. Geht mal mit. Ihr seid der Regisseur, der seinen Kameramann anweist, die Kamera voll auf diese Frau zu zoomen. Ganz nah ran. Das ist die Sünderin. Das ist die, bei der es gerade bergab geht. Und die Sackgasse ist gleich zu Ende. Ich habe meine Faust schon um einen Stein. Und dann geht diese Kamera ganz langsam weg von der Frau und schwenkt rüber und hat den Heinz im Blick. Geht ganz nah ran. Man sieht das Weiße in seinen Augen. Man sieht jede Falte und die Warze, die er da rechts hinten hat. Also genau habe ich die jetzt noch nicht angeguckt. Und dann schwenkt die Kamera weiter und trifft den Frank. Und sie geht weiter und hat viel Zeit und trifft jeden, der da steht. Und kein einziger ist jetzt nicht im Fokus. Genau das ist das, was in diesem Schweigen passiert. Jesus sagt nichts. Und jeder plötzlich ist im Mittelpunkt. Und man sieht alles. Das, was sie bei der Frau jetzt ans Licht gezerrt haben, das merken die genau. Jesus sieht das Gleiche bei mir. Ich habe nur einen ausgestreckten Finger, der auf andere zeigt, aber drei, die auf mich zeigen. Und sie gehen alle. Die Wahrheit kommt ans Licht. Jesus handelt auf eine ganz geheimnisvolle Weise und er zeigt die dunklen Sackgassen, die Tunnel ins Finsterne bei jedem Einzelnen, der da steht. Und sie sagen, ich kann keinen Stein werfen. Und ich kann mir vorstellen, dass da manches Plumpsen zu hören ist. Nicht, weil den Leuten ein Stein vom Herzen fällt, sondern weil sie ihre, die sie jetzt schon in der Hand haben, fallen lassen. Und dann gehen sie. In diesem stillen, geheimnisvollen Handeln von Jesus liegt aber keine Verurteilung. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Er zeigt nur auf, wo stehst du? Und das Licht, das jetzt in diesen Tunnel, in diese Sackgasse der Menschen hineinwirft, durch seine Gegenwart, ist kein Todesstrahl, kein Laserschwert. Das sagt rüber runter, Schuld. Ist keine Verurteilung, kein Steine werfen, sondern ein Angebot, dass er Raum schafft, Raum zum Leben, dass es hell wird im Leben eines Menschen. Und damit sind wir beim dritten, dem Thema Raum. Nach dem Thema Nähe, Interaktion, die bei Jesus oft ganz still vonstatten geht, wo er zeigt, ich habe Zeit für dich. Dann heißt es, dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Und jetzt sind nur noch er und die Frau da. Kein Ankläger, kein Zuschauer und auch wir erfahren erst im Nachhinein von der ganzen Geschichte. Und jetzt kommt ein Satz, der hat mich tief berührt und ihr habt ihn vorhin schon mal gehört, nämlich genau der nächste Satz, der jetzt kommt, heißt, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und ich habe mir vorgestellt, wie muss das auf diese Frau wirken? Wie wirkt das auf euch, dass Jesus eben nicht sagt, ey, habe ich dich erwischt in flagranti, du bist ja schuldig, sondern er sagt, wer unter dem leidet, seid ihr doch selbst, ihr Menschen. Und ich bin doch nicht gekommen, um euch eine reinzuwirken, sondern um euch Leben und Freiheit, Raum zu geben. Ich stelle deine Füße auf weiten Raum, heißt es im Alten Testament, und darum geht es auch bei dieser Aktion. Und ich möchte so gerne, dass wir dieses Herz, diese Vision von Jesus bekommen, dass wir merken, es geht immer darum, dass wir leben können und dass es nichts hilft, dass wir uns verstecken, dass wir kämpfen, den Zug anhalten wollen oder sonst irgendetwas. Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet für jemanden, dem wirklich das Licht ausgeht, wenn einer kommt, der es bei einem aushält, der einen weiten Raum gibt und sagt, ich helfe dir, ich gebe dir Hoffnung aufs Leben. Und wenn er dann sagt, geh und sündige nicht mehr, ich habe das lange Zeit immer als Befehl verstanden. Ich verstehe das jetzt viel mehr als ein Angebot. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Frau, nachdem sie diese Erfahrung mit Jesus gemacht hat, nochmal in die Sackgasse abbiegen will? Ich nicht. Wenn ich von Jesus freigesetzt werde, dann brauche ich bestimmte Dinge in meinem Leben nicht mehr und dann habe ich auch die Kraft, das Vertrauen und die Nähe zu Jesus so zu handeln, dass ich nicht mehr an der falschen Stelle abbiege oder nicht so weit reinlaufe bis ans Ende dieser Sackgasse. Jesus bietet uns hier seine Freundschaft an. Er will uns nahe sein. Er will in unser Leben eingreifen und uns einen Lebensraum schenken. Und auch zu uns sagt er ja dieses, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Herr zieht seine Diener nicht ins Vertrauen. Ihr seid jetzt meine Freunde. Ich habe euch doch alles gesagt, was ich von meinem Vater bekommen habe. Und davon möchten wir ausgehen für unsere Aktion 42 Tage für unsere Freunde. Da geht es nicht um eine neue Strategie, es geht nicht um irgendwelche Strukturen, es geht um dieses Herz von Jesus. Er sagt, ich bin da für dich, ich eröffne dir ein neues Leben. Für euch persönlich, ihr braucht das auch immer wieder, genau wie ich, aber auch für Menschen, die um uns rum sind. Diese Vision von Jesus, wisst ihr, wie die lautet? Search and Rescue. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diese beiden Worte, suchen und retten. Und darum gibt es Gemeinde. Und Jesus hat diese Vision. Wie sieht das bei uns aus? Kennt ihr die übrigens von Coca-Cola, die Vision? Zu Deutsch heißt die, ist vor 25 Jahren entwickelt worden, eine Coke auf Armeslänge für jeden Menschen auf diesem Planeten. Bam! Eine Coke, eine Armeslänge entfernt für jeden Menschen auf diesem Planeten. Ich war schon in Afrika, im Busch. Da kommst du raus, denkst du, da gibt es gar nichts, steht eine Bretterbude vor dir und eine Cola-Werbung. Hat es Coca-Cola geschafft? Ich glaube ja. Jesaja oder Jeremia sagt einmal, doppelte Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und graben sich Zisternen, die den Durst nicht löschen können. Wie viele Zisternen graben sich Menschen? Karriere und so weiter. Wie wäre es, wenn wir lebendiges Wasser anbieten könnten? Eine Armeslänge entfernt für jeden Menschen um uns herum. Das ist die Idee. Und unser Image als Kirche ist ja ziemlich schlecht. Wer von euch hat schon mal Leute, Freunde eingeladen? Kommt doch mal mit zum Gottesdienst. Bestimmt viele. Na, Erfolgsquote? Da lache ich ja. Zu mir kommen die Leute in Gottesdienst immer nur, wenn ich irgendwas verabschiedet oder eingeführt werde. Da sagen sie, ja, da müssen wir hin. Aber sonst, die Leute, die ich zum Gottesdienst eingeladen habe, Aber es gibt andere Möglichkeiten. Und darum wollen wir uns treffen. Es geht um unsere Kultur, wie wir miteinander leben können. Und deswegen, ich träume davon, dass wir dieses Herz von Jesus bekommen. Dass wir merken, es geht nicht um Verurteilung, sondern es geht darum, den Menschen nahe zu sein, mit ihnen zu interagieren, sie frei zu machen und ihnen Raum zum Leben zu geben. Und deswegen schlage ich vor, dass wir uns auf den Weg machen, gemeinsam das einmal auszuprobieren. In Jerusalem war es so, dass jeden Tag Gott, steht in der Apostelgeschichte, weitere Menschen hinzuführte, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und natürlich, das müssen uns auch bewusst werden, wenn wir so leben, dann verändert sich Gemeinde, dann kommen Leute, bei denen hätten wir das nie gedacht, Fadi und Dima, sind das beste Beispiel, neben vielen anderen. Wir werden demnächst eine ganze Reihe von Menschen aus dem Iran, aus anderen Ländern hier aufnehmen als Gemeindeglieder. Das ist so genial. Unsere Gemeinde wird sich verändern, aber sie wird für Jesus brennen. Das Wasser, das Leben bringt, ist mitten unter uns. Deswegen, lassen Sie uns also in diesem Gedanken auf diese Aktion ein, die wir vorhaben ab dem 8. Oktober. Wir werden an 6 aufeinanderfolgenden Sonntagen ein Thema durchnehmen. Ihr seht es ja hier, wir verbreiten die gute Nachricht von Jesus aus Überzeugung, wie es mir persönlich entspricht, indem ich mich investiere, wirklich für einen jemand interessiere, das erzählend und einladend gestalte. Und dann haben wir eine Woche Pause und dann soll es einen schönen Gottesdienst geben, in dem wir gemeinsam berichten, wie ist es uns gegangen, was hat sich bei uns getan und verändert. Und es ist total wichtig, dass wir nicht sagen, ja, schon wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sondern dass wir mit diesem Herzen von Jesus begreifen, es geht um meine innere Haltung, meine Basis, mein Herz. Was immer danach kommen mag, das ist dann jeweils individuell euer Ding, unser Ding, dass wir gemeinsam miteinander auch einzeln dann leben können. Befreiung. Jeder kann das auf seine persönliche Weise machen. Wir machen das so. Also es gibt jetzt diese 6 Sonntage, das sind die Themen und das hier ist dieses Heft, das habe ich hier auch. Das ist sehr schön gemacht. Wir bieten das an, dass man sich das kauft. Kostet 7 €. Und dann trifft man sich in Kleingruppen, immer zwischen den Gottesdiensten. Und da haben wir jetzt das Angebot draußen. Wenn ihr also bereits in Hauskreisen seid oder Kleingruppen, die sagen, wir machen mit, dann ist das wunderbar. Bestellt dann über euren Leiter diese Heftchen. Wenn jemand sagt, ich habe noch keine Gruppe und ich möchte gerne in einer teilnehmen. Pastor Mertner hat draußen direkt links neben dieser Ausgangstür hier einige Listen aufgehängt. Da gibt es noch Kreise, die weitere Teilnehmer für diese 6 Wochen aufnehmen. Und es können auch völlig neue Kreise gebildet werden. Da kann man sich eintragen, wenn man sich auf den Listen nicht wiederfindet. Und dann schauen wir, was wir machen können. Sodass möglichst viele von euch sagen, ich mache das mal in diesen 6 Wochen. Danach kann man wieder in seine ursprüngliche Gruppe gehen oder wieder raus. Und lasse mich begeistern von dem, was Jesus auf dem Herz hat. Das ist also das Teilnehmerheft. Zusätzlich kann man dann in der Gruppe diese Impulse bestellen. Die kriegt man dann, Impulse für die Stille. Die helfen einem dann noch persönlich sehr weiter. Und dann gibt es noch diese Visitenkärtchen hier. Ich habe eins hier. So sehen die aus. Die kann man sich draußen jetzt direkt schon mitnehmen. 3 Namen aufschreiben von Leuten, mit denen man immer wieder in Kontakt steht und sagt, Herr, gib mir heute die Möglichkeit, offen und frei von dir zu erzählen. Einfach als Vorbereitung, als Möglichkeit, auch dann infolge dieser Aktion, die wir haben. So, ich lasse euch jetzt eine kleine Zeit, damit sich das Gehörte alles setzt. Denkt an das, wie es dieser Frau ging, als sie mit oder ohne Jesus aus dem Tempel rausging, neues Leben und Freiheit hat. Und wie Jesus dasteht und hinter der Frau herguckt und sagt, wieder ein Schäfchen gerettet. Was muss das für ein Gefühl sein, wenn wir das sagen können? Ein Mensch, der einen weiten Weg zurückgelegt hat und jetzt zum Licht findet. Das sind die Themen und Verse. Ich lasse kurz durchlaufen, schaut einfach mal drauf in aller Ruhe. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Und ich lade euch herzlich ein, dieses Experiment, diesen Versuch auch zu wagen, damit das Leben, das Jesus anbietet, noch mehr Leuten zugänglich wird. Und Gott segne uns als Gemeinde dabei. Amen.